Was genau muss man anders machen?
Also wir müssen, das fängt schon in der Denke an. Wir müssen, also A, bin ich der Meinung, wir dürfen uns nicht, und deshalb fand ich es auch super, dass die SEI ausgegliedert worden ist zur Anstalt öffentlichen Rechts, also zur kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts, weil ich glaube, wir sind in dem Sinne keine Verwaltung, wir sind Dienstleister. Wir erfüllen eine Dienstleistung für die Mitbürgerinnen und Mitbürger hier in Hildesheim. Und das ist für mich ein entscheidender Punkt. Das ist auch ein entscheidender Punkt im Kopf. Das heißt also, ich bin Dienstleister. Ich bin nicht mehr Verwalter. Ich verwalte nicht irgendetwas, sondern ich bin Dienstleister und ich gestalte damit auch etwas.
Verstanden.
Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, also Ansprechpartner zu sein. Das ist auch das, warum wir zum Beispiel jetzt unsere Veranstaltung Impuls machen, jetzt monatlich. Ich denke, dass wir eine Aufklärungsarbeit leisten müssen, dass wir den Leuten zeigen müssen, was wir tun, warum wir etwas tun, warum es auch Geld kostet.
Ja.
Warum wir mehr tun müssen im Bereich Wasser und Abwasser, also in der gesamten Wasserwirtschaft, weil auch die Anforderungen anders geworden sind.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Heute haben wir einen Geschäftsführer eines Unternehmens zu Gast, bei dem man erst im zweiten Blick die besonderen Herausforderungen des Unternehmens sehen kann und vor allem auch erst dann erkennt, wie wichtig dieses Unternehmen für die Hildesheimer Wirtschaft ist, wenn man sich die Frage stellt, was wäre eigentlich, wenn es die nicht gäbe. Heute zu Gast der Chef von der SEHI, von der Stadtentwässerung Hildesheim, Dr. Erwin Voss. Hallo Erwin, herzlich willkommen.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Hasan.
Bevor wir gleich in die Themen einsteigen mit eurem Unternehmen, lass uns erstmal ein bisschen dich näher kennenlernen. Wo kommst du eigentlich her und wer bist du?
Ja, Erwin Voss, 60 Jahre alt mittlerweile, verheiratet, 3 Kinder und gebürtiger aus Friese, dem hohen Nordwesten Deutschlands. Mit einer wunderschönen Kindheit in Ostfriesland.
Okay.
Und auch mit einer wunderschönen Schulausbildung dort. Anschließend musste ich dann zum Studium weg. Ich habe angefangen mal eine kaufmännische Ausbildung zu machen. Die habe ich auch abgeschlossen. Ich habe dann Volkswirtschaft studiert. Das habe ich nicht abgeschlossen.
Das heißt, du hast zuerst dort eine Fachhochschulreife gemacht?
Genau, ich habe Fachhochschulreife
dann gemacht. Dann eine kaufmännische Ausbildung?
Kaufmännische Ausbildung.
Bei wem?
Als Groß- und Außenhandelskaufmann bei einer Baustoffhandelsgesellschaft.
Okay.
Dann bin ich angefangen, in Paderborn Volkswirtschaft zu studieren.
Okay.
Da habe ich aber gemerkt, dass das nicht die Richtung ist, die ich zukünftig weiterhin einschlagen möchte. Und habe dann wirklich einen kompletten Wechsel gemacht und bin dann angefangen, an der Fachhochschule in Emden Physikingenieurwesen zu studieren.
Wie kommt man darauf? Also was waren so deine Beweggründe zu sagen, ich will jetzt Physikingenieurswesen studieren?
Ich hatte schon in Paderborn sehr viel Kontakt zu Physikern, weil ich dort auch mehrere kannte und war mit denen teilweise schon in der Vorlesung und in den Laboren. Und das hat mein Interesse für Physik unheimlich geweckt.
Was genau an der Physik?
Also schon eher so wirklich die Anwendung von Physik. Also nicht die Grundlagenforschung, nicht theoretische Physik, sondern eher Experimentalphysik. Und das war so das, wo ich dann auch danach gesucht habe, etwas zu finden, was schon grundlagenmäßig ist, aber was auch die Ingenieurseite betrifft. Und deshalb habe ich dann physikalische Technik studiert an der Fachhochschule in Emden.
Okay.
Das habe ich auch abgeschlossen dann als Ingenieurstudiengang war das.
Aber erst am Bachelor quasi oder dann der
Master? Nein, das war damals Diplom noch. Damals noch das Diplom.
Vor meiner Zeit.
Ja, ich bin ja mittlerweile schon 60, genau. Das war damals noch das Diplom und bin dann aber nach diesem Studium auch gleich eingestiegen als junger Ingenieur in die Wasserwirtschaft und in die Abwasserwirtschaft in einem Ingenieurbüro.
Bei wem war das?
Bei Vartec, Bremer Wassertechnik.
Gibt's die noch?
Nein, die gibt's glaube ich nicht mehr.
Okay.
Wir haben damals aber auch Wassertechnik, Wasseraufbereitung gemacht. Wir haben Wasserwerke gebaut. Wir haben große Abwasseranlagen gebaut. Abwasserfiltration damals schon gemacht. Das ist ja schon ein bisschen her. Und ich habe aber dann immer festgestellt, dass mich das Thema Wasser immer noch weiter fasziniert. Und bin dann angefangen, berufsbegleitend weiter zu studieren. Und habe das an der Uni Hannover gemacht. Dort gab es einen berufsbegleitenden Studiengang, der dann irgendwann in einem Masterabschluss geendet hat.
Aber immer noch mit dem Unternehmen aus Bremen oder schon mit einem neuen Unternehmen
berufsbegleitend? Nein, das auch schon angefangen bei dem Unternehmen in Bremen. Aber auch dann habe ich nach 6 Jahren in dem Ingenieurbüro habe ich gewechselt. Bin zu einem Bauunternehmen gegangen. Und bin dann auch relativ schnell schon in ein eigenes Ingenieurbüro eingestiegen. Und ich habe dann Wasser und Umwelt im Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie an der Uni Hannover weiter studiert. Dort dann noch einen Master gemacht und das hat dann auch irgendwann noch mal weiter zu einer Promotion geführt. Währenddessen habe ich beruflich weitergemacht, war auch zwischenzeitlich in der Energieindustrie. Ich habe mal einige Jahre für die Shell gearbeitet.
Währenddessen oder danach?
Nach der Promotion? Währenddessen.
Okay,
ja. Krass. Für die Shell gearbeitet im Bereich Energieeffizienz, für große Unternehmen, für Raffinerien.
An welchem Standort?
In Hamburg.
In Hamburg.
Wir waren immer bei Shell Global Solutions in Hamburg. Das ist eine große Ingenieurgesellschaft innerhalb der Shell. Dort waren wir ein eigener kleiner Bereich, der sich mit Energieeffizienz beschäftigt hat. Aber wir waren auch im Ausland beschäftigt. Ich habe Zuckerfabriken in England betreut. Ich habe Raffinerien in der Türkei betreut.
Aha. Wo in der Türkei?
In Izmit.
Okay.
Kuatscheli, da wo dieses große Erdbeben damals gewesen ist. Ja. Deren Folge man da auch immer noch sehen konnte. Und dort gibt's es gibt in der Türkei, meine ich, 4 große Raffinerien und eine, die größte davon war in Izmit.
Hattest du damals schon Führungsverantwortung oder warst du damals noch junger Angestellter?
Nein, ich war damals bei der Shell schon, das nannte sich Project Coordinator.
Okay.
Das war schon, Teamleiter für größere Projekte, ja.
Okay, und da warst du jetzt in welchem Alter?
Ja, da war ich schon irgendwas Ende 30, genau, ja.
Und was glaubst du, warum hat Shell dir zugetraut, in relativ jungen Jahren zu sagen, okay, der kann hier das Projekt stemmen, wo ich auch von ausgehen kann, das sind ja auch große Budgets dahinter, die da auch mit zusammenhängen, vor allem in der Branche auch. Was glaubst du, was waren so die Faktoren dafür?
Ich kann es nicht genau sagen, aber bei Shell gibt es sehr, sehr gut strukturierte interne Fortbildungsmaßnahmen. Also die Leute, die bei der Shell sind, ich glaube, Shell ist sich bewusst, dass das Wissen der Leute für sie das größte Kapital ist. Und das fördern sie auch. Mhm. Das bilden sie aus, das fördern sie. Auch intern gab es wahnsinnig tolle Fortbildungsmaßnahmen, sowohl im Bereich der Führung. Technisch waren es sowieso sehr, sehr versierte Leute. Also das war schon eine sehr, sehr interessante und lehrreiche Zeit.
Mhm. Und hast du auch gemerkt, dass die vom Führungsstil her auch anders ticken, weil es ja kein deutsches Unternehmen ist? Merkt man das in der Kultur?
Die Kultur innerhalb der Shell ist, man kann zu dem Unternehmen vielleicht stehen, wie man will, aber die Kultur innerhalb des Unternehmens ist wirklich toll.
Okay.
Also Diversity und Inclusiveness waren damals schon Begriffe, die auch gelebt wurden, weil ich glaube, Shell-Mitarbeiter kommen aus der ganzen Welt und das war wirklich toll. Man hat also mit allen möglichen Leuten aus der ganzen Welt zu tun, weil es einfach darum geht, wirklich Probleme zu lösen und seine Ziele zu erreichen. Und da ist es völlig egal, wo der oder diejenige herkommt. Mhm. Da zählt es wirklich nur, dass man in seinem Gebiet wirklich auch gut ist und dass man was als Beitrag zum Unternehmen leistet.
Wie groß war Shell Hamburg? Also die Shell, wo du warst?
Oh, das kann ich gar nicht sagen.
Aber
das
eher Hunderte oder eher Tausende?
Da hängt die Raffinerie mit dran. Da hängen ja mehrere Raffinerien innerhalb Deutschlands
mit dran.
Okay. Ja, ich denke
eher ein paar Tausende.
Ja.
Okay. Und dann hast du für die Promotion quasi Shell verlassen oder wie war das genau?
Nein, ich habe Shell damals verlassen, weil Shell sich hauptsächlich das war die Zeit, wo es darum ging, CO2-Minderung jetzt in den eigenen Werken zu betreiben. Mhm. Und da ging es hauptsächlich um die Optimierung von Raffinerien und von Chemieanlagen. Und ich bin von der Ausbildung her kein Raffinerieexperte und insofern habe ich gesagt, das können mindestens 10.000 Leute bei der Shell besser als ich.
Okay.
Mich interessierten damals hauptsächlich die anderen Unternehmen, wie die Stahlindustrie oder auch die Lebensmittelindustrie, für die wir viel gemacht haben, die Zuckerindustrie, die Milchindustrie. Das waren die Kunden, die mich interessiert hatten. Die haben wir auch betreut von der Shell-Seite aus. Aber der Fokus ging dann immer mehr in Richtung Raffinerien und Chemieanlagen, also eigene Raffinerien, eigene Chemieanlagen. Und das war für mich der Grund damals zu sagen, nee, ich würde das gerne weitermachen mit den externen Kunden und bin dann im Prinzip bei der Shell gegangen, habe dann dort aufgehört und mit einer eigenen Ingenieurgesellschaft dann weitergemacht.
Also das heißt quasi wirklich der Schritt in die Selbstständigkeit tatsächlich?
Genau, da gab es dann
VE,
Efficiency Solutions. Wir waren eine kleine Ingenieurgesellschaft, die sich sehr intensiv mit dem Thema Energie, Energieeffizienz auseinandergesetzt hat.
Das finde ich jetzt besonders spannend, weil der Schritt in die Selbstständigkeit, das braucht man ja auch ein bisschen auch irgendwie Mut und auch irgendwie Risikobereitschaft. Warst du alleine quasi Gründer dieses Büros oder waren das mit Partnern?
Nein, es war mit Partnern. Wir waren damals schon zu dritt und das war mit Partnern. Und
die kannst du auch von Shell oder von wo kanntest du die?
Ja, genau.
Okay, also gemeinsam quasi ausgegründet.
Gemeinsam ausgegründet und dann im Prinzip dieses Unternehmen auch zwar nicht großartig wachsen lassen, aber schon sehr, sehr spezialisierte Aufträge für Energieeffizienzmaßnahmen übernommen.
Okay, aber dann wahrscheinlich irgendwie dann drei Ingenieure, die das gegründet haben, vielleicht irgendwie ein, zwei Assistenzkräfte.
Genau.
Und das war es dann auch schon.
Das war dann. Also wir waren, glaube ich, in Spitzenzeiten hatten wir um die 6 Leute.
Okay.
Das war die Größenordnung, die wir damals hatten. Ja.
Aber dann habt ihr...
Allerdings, das muss man auch sagen, wir haben auch externe Ingenieurkollegen beschäftigt, die als Freelancer unterwegs sind, mit Spezialaufgaben, mit Spezialberechnungen und so weiter.
Aber dann habt ihr zu Spitzenzeiten auch siebenstellig auch mal Umsatz gemacht?
Nein, da waren wir nicht ganz. Nein,
okay.
Da waren
aber
wir
dran
nicht
gekratzt.
Ganz. Ja, genau.
Okay, spannend, mega. Und wie kam, aber dann ist man ja, also in der Selbstständigkeit genießt man ja auch ein paar Benefits, also wie zum Beispiel Freiheit und komplett selber alles bestimmen und so weiter. Wie hat sich das dann danach entwickelt und wie viele Jahre waren das dann noch?
Also in der Selbstständigkeit, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon immer sehr selbstständig arbeiten können. Wir haben auch bei der Shell sehr selbstständig arbeiten können. Ich bin zur Shell bin ich damals über einen Headhunter gekommen, wo für mich komplett klar war, dass ich mein eigenes Homeoffice, damals war Homeoffice schon überhaupt kein Thema, das gab es. Und es gab sehr viel Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie das im Prinzip auch wuppen. Und insofern war das schon hatten wir da auch sehr, sehr viel Freiheiten. Mhm. Es gab auch eine Vertrauensarbeitszeit, es gab also keine Stempeluhr. Das habe ich dann auch in diese Ingenieurgesellschaft mitgenommen, weil ich bin auch der Meinung, dass es ist wichtig, dass das, was man macht, dass einem das irre Spaß macht. Weil wenn es einem Spaß macht, dann ist es völlig egal, ob man dann mit dem Thema 6 Stunden oder 8 Stunden oder 10 Stunden oder so etwas arbeitet. Letztendlich ist es wichtig, dass man sein Ziel verfolgt und auch sein Ziel erreicht.
Na, absolut, bin ich voll bei dir. Und kam dann nach der Selbstständigkeit schon der Schritt zur SEHI oder gab es noch Zwischenschritte?
Nein, dann kam irgendwann über die Promotion wieder verstärkt das Thema Wasser-Abwasser.
Okay.
Weil es immer eine Verbindung zwischen Wasser und Abwasser und Energie gibt. Wir erzeugen ja zum Beispiel auch hier auf der Kläranlage in Hildesheim unsere eigene Energie. Wir erzeugen dort Klärgas aus dem Kohlenstoffabbau. Wir erzeugen dort den Strom und die Wärme selbst. Das heißt, es gab schon immer eine Sektorenkopplung zwischen Energie und Wasser und Abwasser. Insofern war der Schritt nicht so sehr groß, als ich gesehen habe, dass hier in Hildesheim der Vorstandsposten für die Stadtentwässerung Hildesheim ausgeschrieben werden sollte. Das war für uns oder für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, das würde ich gerne nochmal machen. Da war ich mittlerweile schon fast 50. Und das würde ich gerne nochmal machen, so als nächsten Schritt, um auch nochmal etwas Neues kennenzulernen. Und hatte mich dann auf diese Stelle beworben und bin dann auch.
Hattest du vorher schon Berührungspunkte mit Hildesheim?
Nein, die Kläranlage Hildesheim, die kennt man am Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik an der Uni Hannover sehr gut, weil hier sehr, sehr viel innovative Verfahren schon immer in Hildesheim A, getestet wurden, aber auch dann umgesetzt wurden.
Mhm.
Auch sehr erfolgreich. Mhm. Und insofern gab es eine sehr enge Verbindung zwischen der Universität Hannover und der Stadtentwässerung Hildesheim.
Mhm. Sag mal, wie lautete deine Diss?
Das war Prozessoptimierung über Anaerobanlagen, also landwirtschaftliche Biogasanlagen.
Okay. Und was war dann das Ergebnis quasi?
Das Ergebnis war, dass wir bei der Prozessanalyse immer festgestellt haben, dass eigentlich gewisse Abläufe so gar nicht ablaufen konnten. Und ich habe dann versucht, ein bisschen mehr Licht in diese Thematik zu bringen. Wir haben dann bestimmte Prozesse beleuchtet, intensiver untersucht. Und insofern gab es dann letztendlich mit dieser Arbeit mehr Prozessverständnis und dementsprechend dann auch Optimierungsansätze.
Okay, verstanden. Also ich finde es sehr beeindruckend, welche Themen du alle schon angerissen hast und welche Kultur scheinbar dir vorgelebt wurde, die du wahrscheinlich auch mitgenommen hast dann zur SEHI. Also Stichwort eben Vertrauen in die Mitarbeiter. Du hast eben einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt. Du hast gesagt, du glaubst, dass bei Shell haben die schon verstanden, dass das größte Kapital das Wissen der Menschen ist. Und das sind ja schon so ein paar Prägungen, die man wahrscheinlich mitbekommen hat. Gab es außerhalb der Unternehmenskultur auch besondere Menschen, die dich auch geprägt haben? Vor deiner Zeit bei der SEHI?
Ja, also wer mich schon geprägt hat, waren meine Eltern.
Okay.
Einfache Leute.
Was haben die gemacht?
Meine Mutter hat, als ich da so 6, 7 war, hat sie als Kindergärtnerin gearbeitet dann. Und mein Vater hat eine Ausbildung als Maurer und Zimmermann ursprünglich mal gemacht. Wir sind auf einem ganz, ganz kleinen Dorf groß geworden.
Okay.
Und war dann später aber auch im öffentlichen Dienst, war dann dort Leiter des Bauhofes.
Ja.
Und das hat mich aber, die Kindheit hat mich schon sehr geprägt. Also wir sind wirklich auf dem Dorf sozialisiert worden. Meine Eltern haben mich geprägt, wie man auch wirklich mit sehr einfachen, bescheidenen Mitteln wirklich das Optimale rausholt. Wenn ich da denke, dass meine Mutter das, was heute gepriesen wird, also entweder Gemüse im eigenen Garten anbauen oder auch Wasserwiederverwendung zum Beispiel beim Waschen, das war da schon gang und gäbe. Das musste man nicht neu erfinden, das gab es schon.
Mhm.
Also insofern, nein, eine wunderschöne Kindheit. Es haben mich auch viele Studienfreunde mit Sicherheit geprägt. Ich habe sehr lange in Wohngemeinschaften gelebt, wo man einfach auch gelernt hat, dass man kommuniziert, dass man kommunizieren muss, dass man Probleme nur über Kommunikation löst, dass man auch wirklich weiterkommt, indem man kommuniziert. Und das finde ich schon auch sehr, sehr wichtig.
Mhm. Also du hast mir ja vor dem Podcast noch ein, zwei Privatdinge erzählt. Und also damit kann ich eigentlich deine Bescheidenheit nur unterschreiben. Also du bist ja wirklich vom Typ aus sehr, sehr, sehr bescheiden, was ich sehr, sehr respektiere und auch sehr wertschätze. Und wo ich auch glaube, dass da auch irgendwie auch vielleicht eine Parallele auch in deiner unternehmerischen Handlung auch vielleicht sich durchzieht, in dem Sinne, dass man auch möglichst effizient und ressourcenschonend auch arbeitet. Und dazu werden wir auch wahrscheinlich auch gleich kommen mit der SEHI, wie man da vielleicht irgendwie es irgendwie effizienter gemacht hat oder was da die Entwicklungen waren. Aber vorher noch, das heißt, danach bist du jetzt Geschäftsführer bei der SEHI geworden und du hast drum beworben und dann gab es ein Bewerbungsgespräch ganz normal oder mehrere Runden oder wie war das dann damals? Und genau. In welchem Jahr war das schon? In welchem Jahr sind wir gerade?
Das ist vor 10, ziemlich genau vor 10 Jahren ist das gewesen.
Ah, Jubiläum.
Ja, genau, im August. Nein, da habe ich meinen ersten Anstellungsvertrag bei der SEHI bekommen als Vorstand. Und es gab, ich meine, ich habe 2 Runden im Kopf, wo es darum ging, sich dann vorzustellen und auch dem Auswahlgremium aufzuzeigen.
Warum. Wer war das? Wer war da alles drin?
Oh, ich kann es gar nicht mehr genau sagen.
Gibt's ein, zwei Namen?
Es gab ja damals schon den Verwaltungsrat.
Okay.
Also
aber OB?
Dr. Meyer war schon mit drin.
Der war ja auch frisch OB damals wahrscheinlich, ne?
Der war frisch OB und das war auch ein Grund für mich, mich hier zu bewerben, weil ich halt auch wusste, dass er damals die Ausgliederung mit begleitet hatte, noch als Rechtsanwalt und als Berater. Und auch das war mit für mich ein Grund, weil man konnte dann eben sehen, hier in Hildesheim ist vielleicht was Neues auf dem Weg.
Ja.
Und wenn man dann mitgestalten darf, das ist fantastisch.
Also lieber OB, wenn du den Podcast gerade hörst, schöne Grüße an dich. Okay, und dann hast du da dann Auswahlgremium und dann haben sie gesagt, okay, Erwin Voss wird es und dann bist du Geschäftsführer geworden.
Genau. Ja, dann bin ich irgendwann im August angefangen und zu der Zeit war Herr Birkenbusch auch noch Geschäftsführer, okay. Weil der Stadtwerke Vorstand
war
parallel auch Vorstand der Stadtentwässerung Hildesheim. Und ich habe dann eine Zeit lang mit Herrn Birkenbusch parallel das gemacht, also einige Monate noch. Und dann meine ich, dass wir am 1.1.15 war ich dann alleiniger Vorstand.
Ja. Aber wenn du jetzt so eine Ist-Aufnahme machst und du kommst da jetzt an und du, es ist ja schon ein Konstrukt, was ja vorher schon da war. Es sind Personalien, die vorher schon da waren. Es sind die Software-Systeme, die vorher schon da waren. Alles war schon da. Du kommst da jetzt nur rein. Es ist ein bisschen anders als in der Selbstständigkeit, wo du alles irgendwie aufbauen musst. Wie war deine Ist-Aufnahme? Was hast du dir gedacht? Also auf einer Skala 1 bis 10, wie gut war diese hier aufgestellt? Irgendwie sowohl prozessual als auch strukturell, personell strukturell. Was waren so deine ersten Gefühle und wie hast du es so aufgenommen? Wie würdest du es bewerten damals?
Also ich möchte es jetzt nicht bewerten, weil alles hat irgendwie auch seine Historie und auch es gibt auch Gründe dafür, warum es so geworden ist. Mhm. Mir war aber schon klar, dass man eine Stadtentwässerung und auch vielleicht nicht nur die Sehi, auch andere Stadtentwässerungen perspektivisch anders aufstellen muss für die Zukunft. Und dass das ein Marathon ist. Also das ist nichts, was man in einem Sprint hinkriegt.
Was genau muss man anders machen?
Also wir müssen, also das fängt schon in der Denke an. Wir müssen, also A bin ich der Meinung, wir dürfen uns nicht, und deshalb fand ich es auch super, dass die SEI ausgegliedert worden ist zur Anstalt öffentlichen Rechts, also zur kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts. Weil ich glaube, wir sind in dem Sinne keine Verwaltung, wir sind Dienstleister. Wir erfüllen eine Dienstleistung für die Mitbürgerinnen und Mitbürger hier in Hildesheim. Und das ist für mich ein entscheidender Punkt. Das ist auch ein entscheidender Punkt im Kopf. Das heißt also, ich bin Dienstleister. Ich bin nicht mehr Verwalter. Ich verwalte nicht irgendetwas, sondern ich bin Dienstleister und ich gestalte damit auch etwas.
Verstanden.
Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, also Ansprechpartner zu sein. Das ist auch das, warum wir zum Beispiel jetzt unsere Veranstaltung Impuls machen, jetzt monatlich. Ich denke, dass wir eine Aufklärungsarbeit leisten müssen, dass wir den Leuten zeigen müssen, was wir tun, warum wir etwas tun, warum es auch Geld kostet.
Ja.
Warum wir mehr tun müssen im Bereich Wasser und Abwasser, also in der gesamten Wasserwirtschaft, weil auch die Anforderungen anders geworden sind. Und insofern ist das für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wichtig ist, das denke ich, deshalb war das auch der Grund, sich bei der SEI zu bewerben. Die SEI hat einen eigenen Haushalt jetzt als AÖR durch die Ausgliederung, die war ja schon 2009.
Okay. Ja.
Und man hat mehr Möglichkeiten, etwas zu gestalten. Und das finde ich auch wichtig, weil die Herausforderungen, die auf uns zukommen jetzt, die werden immer größer.
Achtung, Werbung und Spoiler. Mein nächster Podcast-Gast ist ein unternehmerisch tätiger Zahnarzt. Sein Name ist Carsten Paulik, er ist Serienunternehmer und mehr verrate ich zu ihm als Person erstmal nicht, aber zu seiner Praxis. Er führt nämlich neben seinen 5 GesellschafterInnen die Zahnwelt und Zahnzauberwelt. Ihr ahnt es schon, was kommt. Er ist natürlich auf der Suche nach Personal. Auch hier haben wir wie fast immer im Podcast das Thema Fachkräfte. Paulik und seine KollegInnen suchen Zahnärzte und Zahnärztinnen für Kinder und Erwachsene. Also, wenn ihr in einer coolen Praxis mit angenehmen Kollegen arbeiten wollt, dabei fair bezahlt und euch gut aufgehoben fühlen wollt, dann meldet euch via info@z-praxis.de. Ich war übrigens vor kurzem erst für eine Prophylaxe vor Ort und muss sagen, die KollegInnen sind dort wirklich hochgradig professionell und die Kommunikation ist stets zugewandt und auf Augenhöhe. Also, Zähne, Jobs, Zahnwelt. Nicht vergessen, wenn ihr wen kennt, der wen kennt, genau, ihr kennt das Spielchen, dann meldet euch. Zahnwelt und Zahnzauberwelt suchen Zahnärzte und Zahnärztinnen für Kinder und Erwachsene. Es geht weiter, auf geht's.
Und man kann es immer nur wieder sagen, es ist so ein spannendes Feld, was wir im Bereich der Stadtentwässerung haben, sowohl in der Abwasserableitung als auch in der Abwasserreinigung.
Hol es doch mal ab, also was macht diese hier alles eigentlich?
Also der See wurde im Prinzip die Kläranlage übertragen und das gesamte Abwassernetz. Wir machen auch die Gebührenberechnung. Das heißt also, wir sind dort auch verwaltungstechnisch eigenständig aufgestellt. Wir haben einen eigenen Juristen, der sich auch mit unseren Satzungen und so weiter auseinandersetzt. Das heißt also, der ganze Bereich der Abwasserentsorgung liegt bei uns.
Okay, das heißt, wenn ich hier unten meine Hände wasche und das Wasser dann abfließt, dann läuft es durch eure Kanäle, durch eure Leitungen und landet dann irgendwann wahrscheinlich in 24 Stunden oder so oder in wie vielen Stunden dann bei euch in der Kläranlage und dann wird das gereinigt und aufbereitet und dann wieder in einen Fluss verteilt oder wie, was passiert da genau?
Genau.
Passt das so ungefähr?
Im Prinzip genauso, wie du es beschrieben hast. Das heißt also, wenn wir zur Toilette gehen, also das ist das, was mit dem Schmutzwasser passiert. Also wir wandeln im Prinzip Trinkwasser dann in dem Moment zu Schmutzwasser um.
Okay.
Entweder wenn wir es als Transportmittel benutzen auf der Toilette oder wenn wir uns eben die Hände waschen, dann benutzen wir es als Lösungsmittel und auch als Transportmittel.
Okay.
Und dann geht es im Prinzip in den Abwasserkanal.
Okay.
Und dann erreicht es meistens nach wenigen Stunden die Kläranlage. Bei uns ist es dann ungefähr 2 Tage in der Kläranlage, jetzt mal ganz grob geschätzt, und dort reinigen wir das Abwasser. Das heißt also, wir benutzen den größten Teil benutzen wir als Transportmittel.
Okay.
Und wir benutzen nur relativ wenig wirklich direkt. Das heißt also entweder zum Trinken oder für die Nahrungsmittelzubereitung.
Okay.
Den Teil benutzen wir dann eben noch zum Duschen. Aber das ist das, was dann letztendlich alles bei uns landet.
Das hört sich für mich so an, als hättet ihr 2 große Berufsgruppen. Einerseits die Ingenieure, die sich immer darum kümmern müssen, um die Instandhaltung der Leitungen und Rohre und so weiter. Und andererseits Forschung, Labor, diese Themen dann in den Kläranlagen, dass man da dann Proben entnimmt und dann guckt, wie ist das Wasser gerade, gibt es da irgendwelche Erkenntnisse oder sowas. Sind das die beiden Hauptberufsgruppen?
Also die beiden Hauptberufsgruppen sind eigentlich die Kolleginnen und Kollegen auf der einen Seite, die sich wirklich darum kümmern, dass alle Anlagen 8.760 Stunden im Jahr verfügbar sind. Das heißt, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die bei uns im Blaumann rumrennen, dafür sorgen, dass die Schaltanlagen funktionieren, dafür sorgen, dass die Pumpen funktionieren, dafür sorgen, dass die Rechen gewartet werden und so weiter. Das heißt also, wir haben relativ viele Tätigkeiten, die sich nur darum drehen, dass die Anlagen instand gehalten und gewartet werden.
Mhm.
Und dann haben wir die Kollegen auf der anderen Seite, die sich darum kümmern, dass wir neue Anlagen, dass wir entweder Anlagen erneuern oder dass wir im Prinzip neue Anlagen bauen. Das heißt also, wenn irgendwo Gewerbegebiete erschlossen werden, dann erschließen wir das auch abwassertechnisch mit einem Schmutzwasserkanal und mit einem Regenwasserkanal. Oder wenn wir jetzt eben hier in der Innenstadt, in der Neustadt zum Beispiel, wo wir Kanäle noch aus den Jahren 1870 haben, wenn die erneuert werden müssen, dann treten eigentlich zuerst die Ingenieure dann auf den Plan und überlegen sich, wie das gehen kann. Wobei das stimmt nicht ganz. Vorher befahren wir meistens noch die Kanäle. Das heißt also, wir haben noch ein paar Kollegen, die mit Kamerawagen die Kanäle befahren und dann eben auch eine Auswertung dazu machen.
Das wollte ich fragen. Seit wann gibt es diese Kameras?
Oh, die gibt es schon länger.
Okay.
Es gibt Bilder schon aus den 50er Jahren,
wo man
wirklich mit einer Fernsehkamera reingefahren ist. Das ist allerdings heute so nicht mehr der Fall. Wir haben wahnsinnig moderne Technik mit der Technologie, mit denen wir in die Kanäle fahren. Ein so ein Fahrzeug, nur als Beispiel, wir sind gerade dabei, wir müssen ein neues beschaffen. Ein so ein Fahrzeug kostet grob 500.000 Euro.
Krass, okay. Krass. Und also so ein Fahrzeug, dann meinst du jetzt, das ist ein Apparat und da kann ich was rausnehmen und dann in die Leitung stecken und dann fliegt ja einmal alles ab und screent einmal alles, wie die aussehen und sagt dir, hey, das musst du in 3 Jahren sanieren.
Im Prinzip ist es genauso.
Ja. Okay.
Also vorher fahren noch die Kollegen mit den Spülfahrzeugen durch.
Mit dem was?
Mit den Spülfahrzeugen.
Okay. Okay.
Die fahren einmal durch oder mit den Spül- und Saugfahrzeugen. Die fahren einmal durch, reinigen den Kanal, damit dann der Kamerabefahrer letztendlich wirklich besser gucken kann.
Mhm.
Und der fährt dann wirklich mit einem hochmodernen System in den Kanal hinein und bewertet auch gleich diesen Kanal. Also der hat im Prinzip letztendlich ist es eine Einheit, die hinten ist. Das ist eine selbstfahrende Kamera.
Mhm.
Und vorne ist eine entsprechende Auswerteeinheit. Da sitzt er vor dem Bildschirm und dann wird wirklich jeder Zentimeter Kanal abgefahren, ausgeleuchtet, ausgefilmt und entsprechend auch aufgenommen. Und dann wird aber auch gleich geschaut, sind dort Risse, ist dort eine Dichtung versetzt, habe ich dort eine Scherbenbildung, habe ich dort eine Verstopfung, was ist dort? Und das wird komplett dokumentiert, dafür gibt es ein Regelwerk. nach unserer Fachvereinigung DWA. Nach den Regelwerken arbeiten wir auch überwiegend, okay, sowohl was die Auslegung betrifft, als auch was zum Beispiel die Zustandsuntersuchung betrifft.
Und wie ist der Zustand aktuell?
Unterschiedlich.
Überwiegend gut, überwiegend schlecht?
Das lässt sich so einfach nicht sagen. Wir haben schon einen großen Sanierungsbedarf.
Okay, habe ich erwartet.
Wir haben einen großen Sanierungsbedarf, und wenn man diesen Begriff Sanierung eben nochmal jetzt unterteilt, es gibt verschiedene Sanierungsformen. Das einfachste ist die Reparatur.
Okay.
Das heißt also, wenn irgendwo eine Dichtung rausgegangen ist, dann kann ich das mit einer Manschette reparieren. Das andere ist dann letztendlich das Renovieren. Das heißt also, ich gehe dann in den Kanal und setze zum Beispiel einen Inliner rein, der dann dazu dient, dass die Dichtigkeit des Kanals wiederhergestellt wird. Aber es kann eben auch eine Erneuerung sein. Auch die kann ich im Prinzip grabenlos oder eben in offener Bauweise machen. Was wir hier aufgrund der Zustände der Kanäle in Hildesheim eben relativ viel haben, ist die offene Bauweise. Das heißt also die Erneuerung in der offenen Bauweise, weil wir halt bei den Kanälen mehrere Probleme haben. Das ist nicht nur die Dichtigkeit, die das Problem ist, sondern das ist auch teilweise die Standfestigkeit. Und teilweise ist es aber eben auch die Hydraulik. Das heißt also, wir müssen auch Kanäle vergrößern, so wie jetzt bei dem Kanal hier vorne am Eselgraben. Auch den mussten wir vergrößern aufgrund der hydraulischen Situation. Und deshalb mussten wir ihn auch umverlegen. Also das war auch der Grund dafür.
Aber euer Job ist es, das zu erkennen und das dann zu planen und einen Auftrag zu geben, aber nicht selber durchzuführen, richtig? Also ihr habt dann immer Auftragnehmer, die dann das für euch erledigen. Was dann wiederum für mich bedeutet, ihr seid wahrscheinlich einer der größten Auftraggeber der Stadt, weil einfach extrem viel Bauvorhaben da ist und extrem viel Baubudgets auch ausgegeben werden. Ist das so?
Ja, ich kenne jetzt nicht die Investitionsvolumen der anderen Unternehmen, aber wir als Stadtentwässerung investieren pro Jahr gute 20 Millionen Euro, jedes Jahr, in den letzten Jahren.
Ja.
Und das sowohl an Ingenieurgesellschaften, die auch hier unter anderem in Hildesheim sind, aber eben auch an viele Tiefbauunternehmen, die für uns dann die Kanäle bauen. Das heißt also, ja, wir sind schon ein relativ großer Auftraggeber, was Investitionsvolumen betrifft.
Ja. Und jetzt muss man mal sich mal vorstellen, du hast jetzt Volkswirtschaft nicht zu Ende studiert, aber volkswirtschaftlich gesehen ist das ja so, also ihr investiert da Geld rein, ihr habt Auftragnehmer und die haben dadurch, können ihre Mitarbeiter bezahlen, die schaffen Arbeitsplätze, also da hängt schon ein großes Apparat mit dran und das ist schon ein großer, klar, also es ist halt, faktisch gesehen, volkswirtschaftlich gesehen, ist ein großer Mehrwert, der dadurch entsteht. Und natürlich, wenn jetzt einige Podcast-Zuhörer sagen, Hassan, jetzt denk mal daran, dass wir gerade überall Baustellen haben und dass wir irgendwie auch unsere Arbeit auch hemmen, weil wir überall Baustellen haben. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Wir haben ja, es war auch Thema mit einem Podcast mit Ingo Meier. Wo kommt das her? Ingo Meier hat schon gesagt, ich freue mich, dass es Baustellen gibt. Das hat ein bisschen auf Kritik gestoßen und er meinte aber auch, in den nächsten 10 Jahren wird es noch mehr Baustellen geben, es wird nicht weniger, es wird noch mehr auf uns zukommen. Inwieweit seid ihr damit involviert? Irgendwie auch zwangsverheiratet natürlich. Vielleicht sag mal deine Gedanken dazu.
Also ich kann eigentlich da dem OB nur zustimmen. Ich will jetzt nicht sagen, wir müssen noch mehr Baustellen haben. Das ist vielleicht nicht der richtige Ansatz, aber wir müssen unsere Infrastruktur, die einfach an vielen Stellen überaltet ist, an der wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht genügend zum richtigen Zeitpunkt neu investiert haben, aber das will ich mir nicht anmaßen, das zu beurteilen. Wir sehen die jetzige Situation und wir sehen, dass wir deutlich investieren müssen. Das heißt also, wir schaffen ja mit unseren Investitionen auch Werte. Die alte Infrastruktur, die wir jetzt rausnehmen, die war teilweise 140 Jahre in der Erde. Das heißt also, die hat 140 Jahre dafür gesorgt, dass Hildesheim eigentlich überhaupt nur so bestehen konnte, wie es bestanden hat. Weil wenn wir diese Infrastruktur nicht haben, dann ist das Leben in den hochurbanen Räumen, wie wir sie hier in Hildesheim haben, ist schlichtweg nicht möglich. Wir würden sicherlich wieder zurückfallen in die Problematik mit Seuchen und so weiter. Das heißt also, das, was wir tun, ist überhaupt erstmal Daseinsvorsorge, damit wir überhaupt in der Form hier leben können, hier einkaufen können, hier überhaupt produzieren können und so weiter. Das heißt also, diese Infrastruktur, Dazu gehören natürlich auch Straßen, aber da gehört auch die Abwasser- und auch die Trinkwasserinfrastruktur oder auch die Energieinfrastruktur. Die ist lebensnotwendig, sonst können wir solche hochverdichteten urbanen Räume gar nicht bewohnen.
Verstanden. Die Investvolumina mit 20 Millionen, 25 Millionen, ist das der Rahmen, die Range, die so stabil bleiben wird? Oder wird es in den nächsten 5 Jahren jedes Jahr angepasst und erhöht?
Also wir würden gerne noch mehr machen. Wir müssten eigentlich auch noch mehr machen. Das sehen wir eben auch an unseren Abschreibungen. Und wir müssten noch mehr investieren. Aber es ist im Moment schlichtweg nicht möglich.
Okay.
Es ist nicht möglich, weil wir nicht genügend Fachkräfte dafür haben. Es ist aber auch nicht möglich, weil wir natürlich immer, und das liegt aber auch dem OB am Herzen, dass wir diese Sachen so geräuschlos wie möglich über die Bühne bringen. Aber wenn wir nun mal einen Kanal, zum Beispiel in der Neustadt, der 7 Meter tief liegt, in der Goschenstraße zum Beispiel, den können wir nicht irgendwie anders erneuern. Das heißt, dafür müssen wir die Straße für eine bestimmte Zeit sperren. Ich denke, was wichtig ist, dass wir die Leute mitnehmen, dass wir die Anwohnerinnen und Anwohner mitnehmen, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass sie ihr Gewerbe, was sie eben dann auch betreiben, dass sie es auch weiter betreiben können. Aber diese Eingriffe und diese Infrastrukturerneuerung, die ist notwendig, weil ansonsten stehen wir irgendwann vor einem totalen Kollaps und dann brechen uns die Kanäle ein und wir können gar nicht mehr agieren.
Ich habe noch mal eine Frage dazu. Ich habe in den letzten Wochen mehrere Videos gesehen, wo die Straßenbauprojekte gezeigt werden, wie sie im Ausland stattfinden, zum Beispiel in Asien. Und da werden so Bauweisen gezeigt, wo eine Straße erstmal quasi vorübergehend gebaut wird über der Straße, die gebaut werden soll. Also das heißt, man hat dann quasi 2 Wege, einerseits die Baustelle und über der Baustelle gibt es dann wieder eine Straße. Gibt es sowas auch, aber es lohnt sich für Hildesheim nicht in Deutschland generell? Oder gibt es generell irgendwie im Ausland modernere, bessere Bauweisen? Oder was sind deine Gedanken dazu?
Also ich denke nicht, dass es modernere oder bessere Bauweisen gibt im Ausland. Ich denke schon, dass wir auch im Bauwesen ganz gut aufgestellt sind.
Okay.
Es ist nur so, man muss, ich glaube, wir müssen uns wirklich differenzierter diese Baustellen anschauen. Das heißt, also, wir müssen uns wirklich anschauen, wie gehen wir zukünftig damit um, weil wir haben eine Vielzahl von Zielkonflikten. Also wir wollen barrierefrei bauen. Wir hätten aber gerne eine Barriere, um bei Starkregen Niederschlagswasser oberflächlich abfließen zu lassen.
Schon paradox.
So, genau, paradox. Dann brauchen wir im Prinzip zukünftig, brauchen wir noch eine Trasse, sehr wahrscheinlich für Fernwärme in der Stadt. Aber man möchte oben auf der Oberfläche gerne die Straßen schmaler machen, überwiegend für Radverkehr, nicht so viel Parkraum, mehr Grün. Das heißt also, wir haben bei diesen ganzen Konstruktionen haben
Interessenkonflikte,
wir,
ne?
Genau. Wir haben Interessenkonflikte, wir haben eine sehr interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel, wo wir ran müssen. Aber wir haben ja, es wurde oft angesprochen, die neue Stelle mit der Infrastrukturkoordinatorin ist besetzt. Mhm. Das wird keine Wunder bewirken. Mhm. Aber wir werden uns noch besser abstimmen können, als wir es bisher auch schon tun.
Du hast eben, apropos neue Stelle, du hast auch eben schon angesprochen, dass wir auch gerne mehr machen würden, aber es geht A wegen dem Budget, es geht B wegen dem Personal. Jetzt bist du 10 Jahre bei der SEHI und wir haben das Thema Fachkräftemangel. Würdest du es von deinem Gefühl her bestätigen, dass es also angekommen ist bei der SEHI, dass das damals schon ganz anders war? Oder war es vor 10 Jahren schon so mit dem Fachkräftemangel? Wie war so da die Entwicklung? Und was tut ihr heutzutage, um da entgegenwirken zu können?
Also was man sagen kann ist, wir haben auch vor 10 Jahren schon Stellen neu besetzt und die Bewerbungen, die wir auf diese Stellen bekommen haben, auch wenn es eine Ingenieurstelle war oder auch wenn es im Prinzip eine Elektrikerstelle oder auch eine Schlosserstelle war, die Bewerbungsdichte war größer. Wir haben definitiv früher mehr Bewerbungen bekommen, die wir jetzt nicht bekommen. Wir sind jetzt heilfroh, wenn wir überhaupt eine Bewerbung bekommen, egal auf welche Stelle. Das heißt also, ich möchte auch den Begriff Fachkräfte, also es geht nicht darum, jetzt nur Ingenieure zu kriegen, es geht auch darum, gut ausgebildete junge Elektriker zu kriegen, die sich mit Steuerungen auskennen und so weiter. Auch das fällt schwer, da bilden wir lieber aus. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, auszubilden und diese jungen Menschen dann im Prinzip ihnen eine Weiterbildungsmöglichkeit zu geben und sie auch im Betrieb zu halten. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben tolle Leute in allen Bereichen und das ist eigentlich so ein bisschen auch unser Schlüssel zum Erfolg.
Mhm. Auch ein duales Studium jetzt, ne? Zum ersten Mal, glaube ich.
Wir bieten auch ein duales Studium jetzt an. Wir haben zwei tolle junge Menschen gewinnen können, bei uns jetzt ein duales Studium zu machen. Und ich war selbst bei den Vorstellungsgesprächen dabei und war sehr, sehr angenehm überrascht, wie innovativ und auch wie agil die Leute waren. Also das war eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Und insofern bin ich da sehr zuversichtlich.
Würdest du das den Unternehmern ans Herz legen, einfach den neuen Schritt zu machen und modernere Möglichkeiten anzubieten, eben wie ein duales Studium, weil da die Bewerberzahlen deutlich höher sind als bei einer reinen Ausbildungsstelle oder einer normalen Stelle?
Also wenn es passt, glaube ich, ist das wirklich eine sehr interessante Sache. Und die Leute gewinnen auch gleichzeitig eine praktische Erfahrung schon während des Studiums. Und also ich würde vor allen Dingen auch kommunalen Unternehmen raten, diesen Weg zu gehen. Ich glaube, private Unternehmen gehen diesen Weg schon.
Vor allem größere, ne? Da gibt es seit 20 Jahren schon.
Genau, also die sind da schon ein bisschen agiler, die gucken sich an, hey, was brauche ich? Wir sind da vielleicht einen ganz kleinen Ticken langsamer, aber nichtsdestotrotz, das ist auch bei uns angekommen und ich finde es eigentlich eine sehr gute Geschichte. Hm. Aber ich glaube auch, dass wir unsere Prozesse auch intern, auch bei der Stadtentwässerung Hildesheim, auch danach ausrichten müssen, dass wir oder dass uns klar ist, dass wir vielleicht die eine oder andere Stelle auch nicht mehr besetzt bekommen. Mhm. Das heißt, das Thema Digitalisierung, Automatisierung, das sind Sachen, die müssen bei uns auch noch stärker vorangetrieben werden. Wir sind da schon sehr gut, gerade was das Thema Automatisierung betrifft. Da sind wir schon sehr gut, aber ich glaube, wir müssen auch weitere Prozesse noch optimieren, effizienter gestalten, vor dem Hintergrund, dass uns klar sein muss, wir werden nicht jeden Job, den wir gerne besetzen möchten, besetzen.
Woran machst du das fest? Du meinst, wir sind schon gut im Thema Automatisierung. Gibt es da irgendwie Best-Practice-Beispiele?
Ja, wir haben wirklich ein super Prozessleitsystem. Wir bilden unsere Prozesse jetzt komplett digital ab. Wir können also auch von extern unsere Anlage steuern komplett. Das heißt also, da haben die Kolleginnen und Kollegen schon wirklich einiges auf den Weg gebracht. Da haben wir vor einigen Jahren unser Prozessleitsystem komplett erneuert. Wir haben auch die Serversysteme für das Prozessleitsystem komplett von unseren Büro-Server-System entkoppelt. Und da sind wir schon sehr gut aufgestellt.
Ihr habt doch bestimmt so einen digitalen Zwilling, oder? Von den ganzen Netzen.
Da arbeiten wir gerade dran. Okay. Also da arbeiten wir gerade dran. Da sind wir auch in verschiedenen Forschungsbereichen mit dran. Ja. Wir überlegen auch gerade, das haben wir gerade letzte Woche auch noch besprochen mit unseren Verfahrenstechnikern, dass wir uns überlegen, wie wir zukünftig auch unsere Schichtbesetzung verändern können, indem wir zum Beispiel künstliche Intelligenz zur Steuerung unserer Prozessabläufe einsetzen. Da sind wir, denke ich, schon ganz gut dabei.
Hm. Apropos KI, das wäre jetzt auch eine der großen Fragen gewesen. Gib uns mal, ich bin mir 100% sicher, dass ihr einer der innovativsten Firmen Hildesheim seid. Gib uns mal zur Bestätigung dieser Aussage ein, zwei Beispiele, woran man erkennt, dass die Serie sehr innovativ ist. Fang gerne mit dem Beispiel an, mit dem Screening-Modell, mit das ihr quasi Abwasser screenen könnt.
Ja, das war auch ein Forschungsprojekt zu Covid-Zeiten, wo wir eben wissen wollten, ob wir die Intensität der Ausbrüche, der Corona-Ausbrüche im Abwasser abbilden können. Und da sind wir nicht klassisch den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, wir ziehen einfach eine Probe vorne am Zulauf der Kläranlage, sondern wir haben uns ganz bestimmte Gebiete rausgesucht und haben dort automatische Probenehmer aufgestellt. Und da waren wir einen deutlichen Schritt weiter als manche andere. Mhm. Wir sind auch nach wie vor in einem RKI-Projekt, was Corona betrifft.
Also vom Robert-Koch-Institut, ne?
Genau. Ja. Und da sind wir schon wirklich gut dabei. Aber wir sind auch in anderen Bereichen extrem innovativ.
Zum Beispiel?
Also, wir überlegen auch gerade, wie können wir unser Mischwassersystem, was wir zu einem großen Teil noch im Stadtkern haben, wie können wir dieses Mischwassersystem intelligent und smart zukünftig weiter betreiben? Das heißt also, wie können wir diese Infrastrukturmaßnahme zwar erneuern, aber nicht, dass wir es jetzt tauschen zu einem Trennsystem, sondern dass wir dafür sorgen, dass das verschmutzte Regenwasser, was zur Kläranlage gehört, in den Kanal geht und das unverschmutzte Regenwasser zukünftig gespeichert, aufbereitet und eventuell für Grünbewässerung bereitgestellt wird. Mhm. Da sind wir auch in Forschungsprojekten dabei. Aber wir haben zum Beispiel auch ein innovatives, dynamisches Kanalnetzsystem. Das heißt also, wir haben hier in der Stadt, ich meine, 11 Regenüberlaufbecken, die im Starkregenfall dann das Wasser zwischenspeichern. Und diese Becken können wir mit einer dynamischen Steuerung steuern, indem wir ihnen genau sagen, wie viel sie jetzt zur Kläranlage abschlagen dürfen oder nicht.
Also automatisiert?
Automatisiert.
Okay, ja. Krass.
Also das, wir sind da schon, glaube ich, wirklich auch nicht so schlecht unterwegs. Wir planen zum Beispiel schon in BIM, in diesem Building Information Modeling. Das heißt also dreidimensional sowieso, aber auch mit Konfliktanalyse. Das heißt also, da sind wir schon sehr innovativ unterwegs.
Das heißt also, das vorletzte Thema eben gerade, das mit dem Wasserkreislauf, Wasser, das ist im Grunde genommen ein Wasser-Recycling-Projekt. Ne? Das geht ja darum quasi, wenn wir Regenwasser haben oder auch irgendwann auch bei Schmutzwasser geht das ja, glaube ich, nicht, weil wenn Schmutzwasser dann zu euch kommt, dann sind da Medikamente drin und Lösemittel und die kriegt man nicht raus aus dem Wasser. Und deswegen kann man die auch nicht verwerten für irgendwie für die Industrie zumindest. Muss ja irgendwie kein Trinkwasser werden, aber für die Industrie zumindest oder so geht auch nicht.
Doch, da denken wir gerade drüber nach. Es gibt auch eine Richtlinie, eine EU-Richtlinie, die sich mit dem Thema Water Reuse beschäftigt. Mhm. Auch mit dem Thema Water Reuse aus gereinigtem Abwasser. Mhm. Die Kommunen Braunschweig und Wolfsburg, die verregnen zum Beispiel auch eben Abwasser. Mhm. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns zukünftig auseinandersetzen.
Die verregnen Abwasser?
Die verregnen Abwasser.
Was heißt das?
Auf Rieselfeldern.
Ah, okay.
Das machen die aber schon seit Jahrzehnten.
Okay.
Und da geht es jetzt eben auch darum, jetzt diese EU-Richtlinie letztendlich umzusetzen, auch was die Reinigung des Abwassers betrifft und so weiter. Also da werden wir in den nächsten Jahren, wird das ein relativ großes Feld sein, mit dem wir uns beschäftigen. Wir wollen uns allerdings gerne vorher mit der Nutzung von Niederschlagswasser auseinandersetzen. Das heißt also, wir wollen ganz gerne in den hochverdichteten Räumen, zum Beispiel wenn man sich die Neustadt anschaut, wollen wir gerne dort das Niederschlagswasser, was von den Dächern kommt, was relativ sauber ist, das wollen wir gerne speichern. Und dann im Prinzip wieder zur Verfügung stellen. Also den Anwohnerinnen und Anwohnern für Bewässerung von Dachbegrünung oder auch zur Bewässerung von Fassadenbegrünung oder auch zur Bewässerung zum Beispiel von Bäumen und so weiter. Das heißt also, da können wir uns eine ganz gute Nutzung von Niederschlagswasser vorstellen.
Sag mal, ist sowas auch rechtlich verankert? Weil eigentlich die Frage ist ja immer, wem Besitz und Eigentum, wem gehört dieses Regenwasser? Und gibt es da eine rechtliche Grundlage für?
Nein, noch nicht. Die erarbeiten wir im Prinzip gerade.
Ah, okay.
Das heißt, also das sind wirklich Sachen, auch in dem Forschungsprojekt, in dem wir gerade sind. Das nennt sich Transmit, das war das erste. Und Transcom ist jetzt das zweite. Okay. Und es soll hoffentlich noch ein drittes Projekt geben, wo wir genau diese Fragestellung, die du angesprochen hast, wem gehört eigentlich das Wasser, wie sauber muss es eigentlich sein, ist es dann ein Produkt, wer haftet für dieses Produkt und so weiter. Ja. Das sind Themen, die dort angesprochen werden und die auch gelöst werden müssen. Mhm. Das heißt also, wir haben wahnsinnig viel zu tun. Es gibt neue Richtlinien auf EU-Ebene, die neue Kommunalabwasserrichtlinie, vierte Reinigungsstufe, du hast es eben angesprochen. Wir wollen uns auf den Weg machen, weil letztendlich unsere Aufgabe als Abwasserreinigungsunternehmen immer ist, die Gewässer zu schützen, die Gewässer, in denen wir einleiten. In unserem Fall ist es die innerste. Das heißt also, wir wollen unser Wasser, was wir der innerste zuführen, nach unserem Reinigungsprozess, das soll so sauber wie möglich sein.
Auch um Tiere zu schützen, zum Beispiel.
Genau. Um die ganze Gewässerökologie im Blick zu haben. Mhm. Weil wir eben festgestellt haben, dass wir im Abwasser immer noch Spuren von Medikamenten haben, von Arzneimitteln, von Biozidrückständen und so weiter. Das heißt also von Spurenstoffen. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Stoffen, die wir noch nicht in dem Maße, wie wir uns das vorstellen, abreinigen können in unserer Kläranlage. Mhm. Und deshalb haben wir uns jetzt eben überlegt, noch eine vierte Reinigungsstufe zu bauen. Und das ist etwas, was auch in der neuen EU-Kommunalabwasserrichtlinie verankert ist.
Also das ist aber etwas, was jetzt also euch jetzt irgendwie nicht mehr Geld oder sowas reinbringt. Das ist ja ein Kostenblock, einfach nur der Umwelt zuliebe, richtig?
Das ist richtig. Und normalerweise würde es so laufen, dass natürlich unsere Kosten, die wir haben, das rechnen wir aus und dann muss es der Gebührenzahler zahlen. Das ist so. Das wird auch nicht anders funktionieren. Allerdings, das muss man sagen, in der neuen EU-Kommunalabwasserrichtlinie ist jetzt ein Passus drin, dass die Verursacher, nämlich die Hersteller dieser Arzneimittel und auch der Biozide, an den Kosten beteiligt werden sollen.
Anteilig, ja.
Genau, in der EU-Kommunalabwasserrichtlinie ist ein Passus drin, dass die Verursacher 80% und die Allgemeinheit dann 20% zahlen sollen. Wir sind sehr gespannt und wir arbeiten auch über unseren Verband aktiv daran mit, dass es und wie es in nationales Recht umgesetzt wird.
Das heißt ja dann, dass zum Beispiel ein Ratiopharm eine Nachricht bekommt und sagt, hey, ihr habt jetzt neue Kostenstellen.
Genau, das ist das, was wir uns vorstellen und was wir auch wichtig finden. Natürlich vor dem Hintergrund, dass die gewaltigen Kosten, die da auf uns zukommen, mitgetragen werden von den Verursachern.
Ja.
Aber B auch, dass sich die Verursacher bei der Entwicklung ihrer Stoffe, und es sind nicht nur Medikamente, schon Gedanken
gezwungen
machen,
sind, ne?
Genau.
Ja.
Dass sie gezwungen sind, sich Gedanken darüber zu machen, ob die Abbaubarkeit nicht besser sein kann.
Wow. Ja.
Weil ich bin jetzt kein Pharmaforscher, aber ich kann mir vorstellen, dass das im Moment noch nicht wirklich ein großes Kriterium ist.
Ja. Naja, am Ende des Tages sind das ja auch wirtschaftliche Unternehmen, ne? Das sind ja Betriebswirte am Ende des Tages. Und wenn er sich nicht rechnet und wenn er sich jetzt gezwungenermaßen aufgrund der neuen Kostenstellen an der dann wieder doch rechnen würde, dann würde man wieder anders drüber nachdenken.
Also das sind die beiden Ansätze, ne? Also wirklich einmal die Bürgerinnen und Bürger auf der Seite von den Kosten zu entlasten, ja, und auf der anderen Seite aber auch eben, ja, dazu anzuregen, sich Gedanken um, ja, eine bessere Abbaubarkeit,
ja,
zu machen.
Jetzt sind wir ja schon sehr krass in die Tiefe gegangen, was ich immer liebe, wenn es dann wirklich auch sehr informativ wird. Du hast eben gesagt, wir kriegen die Medikamente nicht raus. Das bedeutet ja auch, so wie ich es verstanden habe und wie wir auch mal im Vorgespräch darüber gesprochen haben, das bedeutet, dass wenn wir Abwasser haben, kannst du in deinen Anlagen anhand der Proben und anhand deines Screenings oder wie auch immer, kannst du erkennen, welche Medikamente in welcher Intensität in der Stadt genutzt wurden. Ist das korrekt?
Ja, also wir können anhand der Abwasseranalyse, also das ist nicht das, was wir jetzt quasi täglich machen,
ja,
aber das Abwasser ist schon zeigt schon einen sehr interessanten Spiegel der Gesellschaft. Das heißt also, wir können wirklich eigentlich uns angucken, welche Medikamente sehr wahrscheinlich auch in welcher Menge im Abwasser von Hildesheim sind und dann eben auch konsumiert werden. Das sehen wir ja auch bei dem Thema Corona. Wir wollen da noch weitergehen. Das Thema Drogen, das ist ja bekannt.
Ja.
Das heißt also, dass man den Drogennachweis über Abwasser führen kann.
Ja.
Das gibt es ja schon lange. Also man kann über das Abwasser, wenn man denn will, die Analysen sind allerdings schon sehr aufwendig, aber kann man im Prinzip wirklich die das, was in der Gesellschaft konsumiert wird, auch darstellen.
Krass. Das heißt, theoretisch könnte man auch sagen, letzte Woche Samstag hatte Hildesheim sehr viele Kopfschmerzen und es gab viel Paracetamol irgendwie im Abwasser oder so.
Zum Beispiel. Also das, was wir an Analysen bekommen, wobei wir eben noch nicht genau geschaut haben, wie hoch die Konzentrationen dann immer sind. Aber die ganzen Stoffe, die sehen wir definitiv und wir sehen ja auch die Ausschläge in unterschiedlichen Höhen. Aber wir haben eben noch nicht intensiv daran geforscht.
Liefert ihr Daten an die Polizei bezüglich Drogen oder an das Gesundheitsministerium wegen dem aktuellen Zustand?
An die Polizei nicht, aber an die Gesundheitsämter.
Mit
den Gesundheitsämtern arbeiten wir zusammen, auch in diesen Screening-Projekten, was Corona betrifft. Aber auch dazu muss man eben sagen, zum Beispiel bei diesem Forschungsprojekt Screening, da wurde unser Aufwand aus dem Forschungsprojekt bezahlt.
Ja.
Und bei dem Amelag-Projekt, was wir jetzt mit dem Robert-Koch-Institut machen, wird es auch über ein Forschungsprojekt bezahlt.
Okay.
Weil wir auch nicht der Meinung sind, dass diese Analyse jetzt dem Gebührenzahler aufgebürdet werden muss, sondern wenn im Prinzip jemand anders Interesse an den Daten hat, dann soll er uns bitte bezahlen, dann kriegt er von uns die Probe oder wir können unterstützen dabei. Aber es ist jetzt nicht Auftrag des Gebührenzahlers und damit unsere Aufgabe, das zu analysieren. Sehr wohl, wenn wir natürlich über Spurenstoffe reden, dann müssen wir schauen, was wir drin haben und was wir noch rausholen wollen. Das ist aber dann wieder unser Auftrag, nämlich die Gewässerreinhaltung.
Ist aber generell ein Thema bei euch, ne? Du betonst das ja mal, Gebührenzahler. Und da es Gebühren sind, die ihr einnimmt, seid ihr auch immer extrem sensibel und habt auch immer extrem krasse Vorgaben, wie ihr euer Geld auszugeben habt, oder?
Ja, das ist richtig. Und das müssen wir auch wirklich verantwortlich tun. Allerdings hat es sich eben da auch so ein bisschen gewandelt, weil ich glaube, vor wenigen Jahren hätte noch niemand gedacht, dass wir mal irgendwie Merchandising-Produkte haben.
Oder Social Media.
Das ist auch nicht, weil wir Kunden werben, sondern das ist, weil wir auch um Fachkräfte werben müssen. Das heißt also, wir müssen sichtbarer werden. Die Leute müssen aufmerksam auf uns werden. Sie müssen sehen, dass wir ganz, ganz tolle Jobs haben, dass wir interessante Gebiete bearbeiten, dass für jemand, der naturwissenschaftlich Interesse hat, es eigentlich ein idealer Job ist, bei uns anzufangen. Aber das müssen wir transportieren. Und dafür brauchen wir eben auch ein bisschen Geld, weil ansonsten können wir unsere Aufgabe nachher nicht mehr bewältigen.
Du hast da ganz, ganz tolle Jobs. Das würde ich so unterschreiben. Ist das euer Ass im Ärmel, dass ihr sagt, wir haben hier einen Job mit Sinn, mit Purpose? Jetzt überleg mal, an welchen großen Projekten wir arbeiten. Also erkennst du da in den Gesprächen immer so eine Affinität und so eine Leidenschaft für das Thema?
Ja. Also ganz klar ja, auch in den verschiedensten Bereichen, also auch im gewerblichen Bereich. Die Leute sind bei uns wahnsinnig, die müssen wahnsinnig flexibel sein. Unsere Elektriker müssen sowohl Haustechnik machen können, als auch eine Steuerung programmieren können. Das ist sehr, sehr vielfältig bei uns. Aber auch in dem anderen Bereich, wir betreuen diverse Master- und Bachelorarbeiten bei uns, wo auch die jungen Studentinnen und Studenten wirklich kommen und sagen, ey, ich möchte hier was machen, weil hier sind wirklich total spannende und interessante Themen. Und das ist auch das, wo wir dann an die Leute kommen. Wir machen ja auch Führungen und ich glaube, jeder, der bei uns mal auf der Kläranlage gewesen ist, der steht nachher da und sagt, mein Gott, also was ihr hier alles macht, das hätte ich nie erwartet. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Wie interessant wie spannend das letztendlich ist.
Ja, absolut. Ich war ja schon einmal da und es ist wirklich sehr, sehr krass und auch super spannend, was da alles passiert. Du hast eben noch gesagt, also apropos Purpose und Sinn dahinter bei den Jobs und mit der Leidenschaft für das Thema. Kannst du uns mal so ein bisschen mal in 4-5 Sätzen erklären, wie eigentlich eine Stadt wie Hildesheim aussehen würde, wenn es keine Entwässerung geben würde und kein Abwasser geben würde und wenn es so solche Unternehmen, die sich gar nicht geben würde?
Also man kann ja im Prinzip das Rad einfach mal zurückdrehen und sich überlegen, warum sind denn überhaupt diese Stadtentwässerungen entstanden? Die sind zu den Zeiten entstanden, wo wir mit Typhus und Cholera große Probleme hatten.
Lebt nochmal.
Mit Typhus und Cholera, also mit Seuchen. Ne? Also okay. wo wir wirklich mit Seuchen Probleme hatten und wo es auch eine größere Sterblichkeit im Hinblick auf Seuchen gegeben hat. Und da ist irgendwann mal so in Zeiten 1850, 1860 ist man angefangen und hat gesagt, okay, wir erkennen, dass es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Abwasserreinigung oder zumindest der Abwasserfortleitung und gewisser Seuchen gibt. Das lässt sich nachweisen. Und dann ist man angefangen und hat eben in diesem Bereich gearbeitet und hat gesagt, wir müssen schon unsere Fäkalien und unsere Abwässer und teilweise auch unsere Abfälle, die müssen wir zumindest aus unseren Siedlungsgebieten herausbekommen. Und man hat aber gleichzeitig auch festgestellt, wir müssen auch irgendwas tun, um diese großen Regenmengen, die wir dann haben und um das Wasser, was bei diesen Regen anfällt, auch mit wegzukriegen. Teilweise hat man dann diese Regenereignisse als zur Spülung der Kanäle benutzt. Aber das waren so ein bisschen die Anfänge. Dann hat man natürlich irgendwann festgestellt, okay, wenn man jetzt konzentriert aus diesen Bereichen und diese urbanen Bereiche wurden ja immer größer. Wenn wir diese ganzen Nährstoffe, die letztendlich in diesem Abwasser drin sind, wenn wir die in einen Fluss einleiten, dann kann der Fluss seinen natürlichen Abbau irgendwann nicht mehr gestalten und dann eutrophiert er. Das heißt also, er zehrt Sauerstoff, die Fische sterben, wir haben gigantisches Pflanzenwachstum und so weiter.
Heißt also, da ist man dann hingekommen und hat gesagt, naja gut, das eigentliche Ableiten der Abwässer, das reicht nicht. Wir müssen sie jetzt auch reinigen. Und das ist ja das, was wir letztendlich auf der Kläranlage machen. Das heißt also, wir holen die Nährstoffe. Wir machen auf der Kläranlage eigentlich nichts anderes als das, was der Fluss normalerweise auch macht, wenn er denn nicht überlastet wird. Das heißt also, wir reinigen im Prinzip die Nährstoffe. Also wir holen Kohlenstoff raus, wir holen Stickstoff raus, wir holen Phosphor raus. Das ist das, was wir eigentlich auf der Kläranlage machen. Mhm. Natürlich holen wir in den ersten Schritten auch Abfall raus, aber der hat eigentlich sowieso auf der Kläranlage nichts verloren und auch im Abwasser nichts verloren. Aber das sind eigentlich die Schritte, die wir haben. Und wenn wir das nicht hätten und das Rad quasi zurückdrehen, dann wäre die Besiedlung, so wie wir sie hier jetzt haben,
gar nicht möglich.
Die wäre hier nicht möglich, nein. Also abgesehen vom Gestank.
Das
wäre dann auch unsere geringste Sorge.
Also wir hätten Gestank, wir hätten mehr Krankheiten, wir hätten den Lebensraum Fluss zerstört.
Ja.
Das sind schon wesentliche Dinge, die man braucht, um überhaupt hier angenehm oder überhaupt irgendwie leben zu können. Und das ist uns halt aber meistens nicht bewusst, weil es halt immer funktioniert und weil es halt da ist. Und weil es halt nicht Momente gibt, wo es mal nicht funktioniert, wo man mal das mal erleben könnte, wie es dann wäre. Und ich glaube, das ist so eine ganz, ganz wichtige Message, warum ich auch gesagt habe, wir müssen unbedingt Erwin Voss zum Podcast einladen, damit das mal rüberkommt, damit die Gesellschaft hier versteht, dass das ein sehr, sehr wichtiger und sensibler und auch sehr verantwortungsbewusster Job ist, der aber nicht so rüberkommt, weil eben alles funktioniert.
Also ich bin bei uns im Verband auch noch ein bisschen tätig und das ist auch, glaube ich, auch ein bisschen unser Problem. A, sind wir nicht laut,
ja.
Und B, funktionieren wir eigentlich an 8760 Stunden im Jahr. Das ist auch gut so, das soll auch so bleiben.
Ja, genau.
Das darf nicht schlechter werden, aber jeder Anwohner und jede Anwohnerin und jede Mitbürgerin und jeder Bürger kann selbst auch was dazu tun, damit das so funktioniert. Aber wir müssen auch klar sagen, das, was wir tun, damit wir hier überhaupt leben können, das kostet eben auch Geld. Und wenn wir einen Kanal, den wir vor 150 Jahren hier mal gebaut haben, aus gutem Grund, und der überhaupt erst diese 150 Jahre Lebensfähigkeit in Hildesheim gewährleistet hat, wenn wir den mal erneuern müssen, dann müssen wir ihn einfach mal erneuern, weil ansonsten könnten wir nicht weitere 100 oder 150 Jahre dann so in dieser Form hier leben.
Sind das die Jahreszahlen, die ungefähr hinhauen mit 150 Jahren alten Leitungen? Echt?
Ja. Okay. 1860, wir haben in der Neustadt noch Kanäle, die sind von 1860, 1870.
Okay. Ja. Das heißt aber jetzt für die Podcast-Zuhörer, also einerseits eine Bereitschaft und eine Offenheit gegenüber den Baustellen, dann das Thema Gebühren, dass eben doch natürlicherweise Gebühren verlangt werden müssen, wenn dafür eine Dienstleistung, so wie du es gesagt hast, quasi erbracht wird. Und eben gibt es da noch mehr Themen, worauf man jetzt achten sollte, könnte als Bürger, um es euch leichter zu machen? Zum Beispiel irgendwie im Abfluss oder im Abwasser oder so?
Genau. Also im Prinzip unser leidiges Thema Feuchttücher. Bitte keine Feuchttücher in die Toilette, sondern die gehören in den Abfall. Bitte auch keine Speisereste in die Toilette. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Auch die gehören in den Abfall.
Was passiert denn? Also wozu führt denn das bei euch? Also um die Problematik ein bisschen zu verschärfen, vielleicht ein bisschen zu dramatisieren. Also wozu führt das?
Also Feuchttücher zum Beispiel, die machen uns große Probleme, weil sie eben auch nicht papierbasiert sind, sondern weil sie häufig kunststoffbasiert sind. A, können wir sie nicht abbauen. Wir würden sie zwar, wenn sie dann auf der Kläranlage ankommen, können wir sie mit unserem Rechen rausziehen. Aber bis sie da sind, müssen sie häufig durch Pumpstationen und dann verstopfen sie uns die Pumpen. Und dann müssen unsere Kolleginnen und Kollegen raus und diese Pumpen eben wieder freimachen. Also das zum Thema Feuchttücher. Mhm. Zum Thema Speisereste ist es so, dass wir die natürlich auf der Kläranlage auch rausholen. Aber Fette sind zum Beispiel für uns sehr problematisch. Mhm. Und das Problem ist, wir geben uns sehr, sehr viel Mühe im Hinblick auf Rattenbekämpfung. Wir haben extra zwei Kollegen, die sich ausschließlich nur mit diesem Thema auseinandersetzen. Zwei Vollzeitkräfte.
Okay.
Aber auch das ist bei uns digitalisiert. Wir können aus der Ferne sehen, wo die Ratten in die Köderboxen gehen und so weiter.
Krass. Okay.
Aber je mehr Nahrungsangebot wir den Bewohnern da unten schaffen, je mehr wird die Population auch zunehmen. Und insofern ist es eigentlich keine gute Lösung, das in den
in die Toilette zu spülen.
Und der konkrete Vorteil wäre auch danach, dass wenn dann das nicht mehr gebraucht wird, hat man diese Kostenposition für andere Projekte, für mehr Innovation, für mehr Forschung und so weiter, um das Leben noch ein Stückchen noch besser machen zu können.
Ja, weil das Thema Klimawandel lässt uns natürlich auch nicht los. Ne? Das heißt also, gerade dieses Thema der Veränderung der Niederschlagssituation. Wir werden nicht mehr Niederschlag kriegen, wir werden aber im Prinzip eine Veränderung in den Niederschlägen feststellen. Und das ist für uns ein Riesenthema, mit dem wir uns auch auseinandersetzen müssen. Wir haben jetzt gerade am Wochenende die Situation in Rheinland-Pfalz und im Saarland gesehen. Das ist etwas, was uns auch durchaus in Hildesheim passieren kann. Wir arbeiten gerade daran, starke Regenvorsorge zu betreiben. Wir wollen eine Starkregengefahrenkarte haben. Wir haben jetzt hoffentlich gerade einen neuen Kollegen, den wir für das Thema Starkregen bei uns gewinnen können. Und das ist das, mit dem wir uns jetzt zukünftig auch intensiv auseinandersetzen müssen.
Sag mal, Erwin, es ist so, dass wir auch sehr, sehr viele Zuhörer haben aus der Industrie. Heißt das für mich, dass die in ein paar Jahren bei euch recyceltes Wasser kaufen könnten für die Industrie? Oder meinst du, das wird nicht möglich sein? Oder?
Ich denke, in einigen Jahren werden wir auch an diesem Punkt sein, ja.
Okay. Ja, ich glaube, also wie gesagt, ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, du musst mal wieder zum Podcast kommen. Vielleicht machen wir in einem Jahr nochmal eine zweite Folge daraus und gehen noch mehr in die Tiefe. Vielleicht machen wir auch daraus irgendwie so eine Doppelpackfolge mit den Wasserversorgern und mit dem Abwasser gemeinsam.
Spannend,
ja. Wäre auch mal cool, glaube ich. Ansonsten ist immer wieder unsere abschließende Frage, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Mein Lieblingsplatz in Hildesheim, ich muss sagen, ich bin wirklich gerne in der Neustadt. Ich finde, die Neustadt ist ein faszinierendes Quartier und ich gehe beruflich häufig durch die Neustadt, weil wir da in den nächsten Jahren wirklich einiges machen müssen. Ich habe da nicht wirklich einen Lieblingsplatz, weil ich finde, fast an jedem Haus kann man wirklich irgendwie was sehen. Also das ist ein ganz, ganz tolles Quartier.
Ja. Okay, cool. Danke, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ebenso.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Hi Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.